Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Als Johanna mir als WhatsApp-Nachricht geschrieben hat, was Taufspruch sein soll, war ich richtig stolz spontan, weil nämlich sie genau aus dem Abschnitt Philipper 4, 4 bis 6 gewählt hat, das ist die Epistel für den vierten Advent, Pastorenkind. Aber ich habe erfahren, es war Zufall. Ich lese das, ein ganz kurzer Abschnitt. Der Apostel Paulus schreibt: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Das ist auch Wochenspruch. Und dann kommt der Taufspruch: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Das ist ein Kanzelgruß. Der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Also das ist ein dichter Text. Wochenspruch des vierten Advents und dann sorgt euch um nichts und dann dieser schöne Kanzelgruß. Der Friede Gottes wird eure Herzen bewahren. Freut euch in dem Herrn. Wir haben es am Anfang gehört schon, dieser Aufruf, diese Ermahnung eigentlich, dieser Befehl. Und es ist ja meistens irgendwie suspekt, finde ich, wenn man zur Freude aufgefordert wird. Oder? Also das ist meistens ein komischer Zusammenhang. Also zum Beispiel die Kinder machen lange Gesichter, weil sie keinen Bock auf Wandern haben. Und dann sagen die Eltern zum Beispiel: Mensch, freu dich doch und so, ist doch Urlaub und schau mal, die Sonne scheint und hier die schöne Landschaft, nicht? Und dann werden die Kinder sofort froh. Oder man hat etwas zu essen auf dem Tisch, was nicht so gemocht wird, nicht? Und dann heißt es: Mensch, freu dich doch, morgen gibt es wieder Nudeln. Aber das hilft mir heute nicht mit meinem Rosenkohl, wenn es morgen Nudeln gibt. Also dieser Aufruf, sich doch zu freuen und auch Argumente, die dann genannt werden, das hat schon etwas Komisches. Der erfolgt immer da, wo man sich eben gerade nicht freut und hat daher etwas Sperriges. Warum? Weil man sich ja eben gerade nicht freuen will. Nicht? Ist das so? Eigentlich steckt schon eine Entscheidung dahinter. Ich will mich jetzt nicht freuen. Nicht? Ich will jetzt mich bedauern, sondern sagen, ey, ist ja alles blöd, nicht wandern. Das ist ja schon auch eine Entscheidung, die man trifft. Und dabei ist ja ein Perspektivwechsel durchaus möglich. Natürlich kann man sich auch dann über eine Wanderung freuen, wenn man lieber baden gehen würde. Oder man könnte über einen Teller Gemüseeintopf auch trotzdem froh sein, wenn man auch lieber Pizza mag. Es liegt im Bereich des Möglichen. Der Mensch ist mit Gehirn ausgestattet und dieses kann abwägen. Und zum Beispiel die Situation, die man bejammert, kann man dann analysieren und feststellen, sie ist nicht wirklich bejammernswert. Das ist eine persönliche Entscheidung, es gäbe auch Grund zur Freude. Aber als Paulus der Gemeinde in Philippi schrieb, freut euch, da gab es nun wirklich Grund zu klagen. Denn er saß im Knast. Es gibt wirklich Dinge, die unsere Freude empfindlich dämpfen. Es gab auch in der Gemeinde in Philippi zum Beispiel Uneinigkeit. Direkt vor unseren Versen zum Beispiel ermahnt Paulus in der Gemeinde zwei Frauen, die sollen eines Sinnes sein. Keine Ahnung, worüber die sich entzweit hatten. Irgendwie gab es da Gerangel, wir kennen das ja nicht. Man ist unterschiedlicher Meinung. Seid eines Sinnes. Paulus war im Gefängnis, seine Zukunft war ungewiss. Er konnte in den Gemeindetratsch und Streit nicht eingreifen. Und dann schreibt er in Kapitel 1, es gibt Leute, die nutzen das aus. Leute, die sich profilieren wollen. Jetzt ist der Apostel aus dem Verkehr gezogen, nicht? Da kommen sie zum Zug, aus Geltungssucht, verkündigen sie das Evangelium und machen auch Stimmung gegen Paulus. Und was sagt Paulus? Wenn nur das Evangelium verkündigt wird, freue ich mich, egal aus welchem Anlass. Das ist eine herrliche Freiheit, die er da hat, nicht? Eine herrliche innere Freiheit zu sagen, ich werde nicht mich jetzt herunterziehen lassen und in das Jammern und Klagen oder Schimpfen einstimmen. Ich entscheide mich zur Freude. Er wusste nicht, ob er freikommen würde. Er wusste nicht, ob er jetzt vielleicht sterben müsste. Und er schreibt, ich habe durchaus Lust, beim Herrn zu sein. Da steht es bevor, dass er vielleicht einen Kopf kürzer gemacht wird als römischer Bürger, immerhin enthauptet mit dem Schwert. Das war ein gnädiger Tod, nicht? Und er schreibt: Ich freue mich, habe Lust, beim Herrn zu sein. Kein Klagen. Ist ja alles so schlimm, nicht? Die Ungerechtigkeit. Hat ja nichts wirklich Böses getan, der Apostel Paulus. Ach, wie regen wir uns auf, wenn Ungerechtigkeit da ist, wenn uns etwas in unserem Leben geschieht, wo wir sagen, das habe ich nicht verdient, ist doch alles erlogen, ist doch alles erstunken, da begehrt man auf, da ist die Seele aufgewühlt, da wird es finster, auch in den Gesichtern wird es finster, Paulus nicht. Er sagt, so ist die Welt, das wissen wir, und wir sind Diener des allerhöchsten Gottes, und ich habe Freude abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Es ist nämlich gut, beim Herrn zu sein. Es ist besser, beim Herrn zu sein, als in dieser Welt zu sein. Ach, wäre das ein Zeugnis, wenn Christen diese Begeisterung wirklich hätten, wenn es ans Sterben geht. Aber er sagt dann, es ist aber besser, um euretwillen hier zu bleiben. Und wenn er dann also hier bleiben soll, um der Gemeinde noch zu dienen, dann wird er auch das mit Freude tun. Die Frage also ist, ob wir bockig sind, wie Kinder, die sich oftmals einfach nicht freuen wollen, wenn es nicht nach ihrer Nase geht, oder ob wir bereit sind, uns einzulassen auf den Perspektivwechsel. Und ich möchte ganz drei kurze Betrachtungen machen, mit denen ich zeigen will, warum das sinnvoll ist, diesem Aufruf zur Freude zu folgen und warum es auch möglich ist. Denn es muss ja möglich sein. Wenn uns etwas abverlangt wird, was unmöglich ist, fangen wir es gar nicht an. Ne? Erster Gedanke, Freude und Sorglosigkeit ist ein Befehl. Hatte ich ja schon gesagt, ist ein Befehl. Wir müssen uns aber klar machen, wer das hier befiehlt. Es sind nicht die Eltern am Mittagessen-Tisch, sondern es ist der allmächtige Gott, der große König, der Herrscher über ganze Galaxien. Und er sagt, du sollst dich freuen. Und da ist es nicht angemessen, darüber zu diskutieren und abzuwägen und zu sagen, ja, da klar, Gott sagt, ich soll mich freuen, geht aber gerade nicht. Ne? Sagen wir oft, ja, aber jetzt in der Situation geht eben nicht. Leute, es ist ein Befehl. Ist uns nicht freigestellt. Ist keine psychologische Beratungspraxis hier, wo uns jemand freundlich auf der Couch den Tipp gibt, doch mal die Dinge von der anderen Seite zu sehen. Und nein, es ist ein Befehl deines Gottes. Freu dich. Und wenn er es befiehlt, ist es möglich. Und manchmal ist es zum Beispiel auch bei Kindern gut, wenn wir es ihnen einfach befehlen. Ich weiß, das ist erziehungsmäßig natürlich jetzt wieder eine heiße Kiste, wenn ich das so sage, aber ich halte das für völlig verkorkst. Das habt ihr auch schon oft gehört, was heute so läuft. Nicht? Ich kann mich jedenfalls an meine Kindheit erinnern. Da kann ich auch solche Situationen, wo Dinge einfach auferlegt werden, für die man keinen Bock hat. Aber wer, wenn ich da zu sehr Theater gemacht hätte, nicht? Das wurde einfach verlangt. Klappe halten und den Tag gestalten und jetzt nicht die ganze Familie terrorisieren mit deiner schlechten Laune, weil du nicht wandern willst. Und wisst ihr, wenn das einfach abverlangt wird, dann kann man durchaus einen schönen Tag haben. Da ist der Mensch fähig, sich zu freuen und sich was zu suchen, woran er sich freut. Und wisst ihr, was heute passiert? Eltern machen das nicht mehr. Eltern verlangen das nicht. Dann lassen sie ihre Kinder rumheulen und rumnörgeln den ganzen Tag, weil wird kein vollmächtiges Wort mehr gesprochen, das gesagt wird, Schluss jetzt, du hörst auf damit, uns zu terrorisieren. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Diese Kinder sind überhaupt nicht glücklich, wie uns suggeriert wird, sondern unglücklich sind sie, weil sie nämlich den ganzen Tag nörgeln dürfen und sich selber den ganzen Tag versauen. Ich hatte schöne Urlaube. Obwohl wir oft wandern mussten. Ach, das war so scheiße mit dem Wandern. Aber egal, ich habe trotzdem eben auch was abgeben können, weil es verlangt war. Und deswegen ist Gott hier auch ein großer Pädagoge. Es ist nicht die Überlegung des Apostels aus psychologischer Erkenntnis, mal zu sagen, Leute, freut euch doch lieber, sondern es ist das Wort des allmächtigen Gottes. Ihr seid alle, wir miteinander, ich auch, aufgefordert in der kommenden Woche, was immer kommt, diesem Befehl zu gehorchen, zu sagen, ich bin aufgefordert zur Freude. Der zweite Gedanke. Der Herr ist nah und er ist selber die Freude. Der vierte Advent ist das der Freudenadvent. Begründung, der Herr ist nahe, er ist nicht irgendwo fern, sondern er selber. Und wenn wir im Evangelium lesen, merken wir, wo Jesus hinkommt, da ist Freude. Da ist Freude bei den Menschen, zum Beispiel bei den 10 Aussätzigen, die er heilt. Klar, wenn jemand von Krankheit geheilt wird, ist Freude. Aber auch bei anderen, zum Beispiel kommt er zu den Zachäus. Und auf einmal ist Freude in diesem Haus. Nicht? Bei den anderen nicht, die stehen draußen an der Tür, die Pharisäer, und sagen, Mann, der ist mit Sünder. Ja, da war dann keine Freude. Aber bei Zachäus schon. Oder bei der Sünderin, die ihm die Füße salbt, weil sie sich angenommen weiß. Oder der Ehebrecherin, dem Jesus sagt, hat dich niemand verurteilt zu steinigen? Dann tue ich es auch nicht. Aber jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Große Freude bei dieser Frau. Freude in Jerusalem bei den Leuten, die zusammenlaufen und rufen Hosianna, dem Sohn Davids, legen sie ihre Kleider auf dem Weg. Überall ist Freude, wo Jesus hinkommt. Deswegen sagen die Engel den Hirten, siehe, ich verkündige euch große Freude, eine große Freude. Der Heiland ist euch geboren, der Heiland ist da. Für uns ist er geboren, er ist da, er ist uns nah. Darum sagt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Toll, finde ich wieder Luther, nicht? Alle Wege. Man kann auch übersetzen, alle Zeit, dann ist das mehr so eine, hat das mehr zeitliche Aspekt, aber alle Wege heißt ja, auf welchen Pfaden ihr auch gerade geht, wie die Umstände gerade sein mögen, nicht? Alle Wege, freut euch. Freut euch, indem ihr bedenkt, was euch in Christus und mit ihm und durch ihn geschenkt ist. Ihr seid ja reich. Ihr seid ja reich. Mit Christus habt ihr alles. Denn in ihm, sagt der Apostel Paulus, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Die ganze Fülle Gottes in diesem Christus, wenn er in uns ist. Und dann seid ihr Gottes Kinder, Kinder des allmächtigen Gottes, Erben seines Reiches. Ihr seid reich, deswegen freut euch. Und zuletzt, diese Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes auch, gehört zu der Frucht des Heiligen Geistes, wie die Friede auch. Das heißt, es kommt ja jetzt noch besser, nicht alleine befiehlt Gott, dass wir uns freuen, sondern er will diese Freude auch schaffen in uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Wo gibt es denn sowas, dass jemand als Chef von seinen Mitarbeitern etwas verlangt, das ihnen dann aber auch noch hinserviert, nicht? Auch in manchen Liedern ist das gedichtet worden, nicht? Wie wohl hat es hier der Sklave, der Herr hält sich bereit, dass er ihm aus dem Schlafe zu seinem Dienst bereit. Derselbe Geist lässt auch Friede als eine Frucht entstehen. Und auch hier heißt es im Neuen Testament, Jesus Christus ist unser Friede. Er ist das in Person. Friede und Freude. Liebe Johanna und lieber Richard, ihr habt ja als Taufspruch nun diesen Spruch gewählt, der euch zur Sorglosigkeit aufruft und zum Gebet, dass ihr fleht, aber zugleich auch dankt, weil ihr um Gottes Vatergüte wisst. Und das ist sinnvoller, als sich Sorgen zu machen, sinnvoller, die Freude zu wählen, weil man durch Sorgen nichts ändert, durch Freude aber schon. Wenn man sich viele Sorgen macht, och, was wird den Kindern alles begegnen, das ändert nicht die Dinge. Aber wenn man die Freude lebt, dass wir Gottes Kinder sind und dass seiner Vatergüte nichts entgeht und dass er alle Wege eure Kinder begleitet, wo ihr nicht sein könnt, das ist doch viel besser. Es ist doch erstaunlich, dass die Anweisungen Gottes in der Bibel so einfach sind. Die sind nicht kompliziert, wie zum Beispiel eine Bedienungsanleitung von einem technischen Gerät oder noch schlimmer, wenn man ein Formular kriegt vom Amt, vom Bundesamt, das auszufüllen, kann ja die Freude wirklich also für viele Tage aus dem Leben herausnehmen. Nein, Gottes Anweisungen sind nicht so kompliziert wie diese Dinge. Freut euch, der Herr ist nah. Und dann dürfen wir erleben, dass unser Vater im Himmel uns auch für diese Dinge Hilfen schickt, zum Beispiel für ein Formular vom Amt. Wisst ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Ich bin ins Pfarramt gegangen mit großen Sorgen. Kaum hatte ich hier meine Beauftragung erhalten, hatte ich mal das Gefühl, einen zentnerschweren Rucksack zu tragen, weil nämlich das Büro ja da auch ist. Und das Schlimmste in meinem Leben sind Formalitäten, Büroangelegenheiten und alles, wo man es genau nehmen muss und so weiter. Das ist gar nichts für mich. Also hatte ich das gesehen und das lag wie eine schwere Last auf mir, die Finanzen, der Haushalt und alles, was man da machen muss. Nicht? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich werde, weil ich auch nicht mehr drin geschlafen habe damals, hatte immer Kopfschmerzen. Und dann habe ich ihm gesagt, der Herr hat das aber befohlen und gesagt, dass er sich kümmern wird. Und wenn er mich hierher geschickt hat nach Pölzig, wird er das Problem lösen müssen. Ich werde es nicht lösen. Und deswegen weigere ich mich auch darüber nachzudenken. Und ich habe es ihm hingelegt, ich sage, Herr, du wirst dann eine Lösung finden, anders geht es nicht. Dann waren die Kopfschmerzen weg. Gott ist uns nahe im Alltag. Freut euch in dem Herrn alle Wege, was die Umstände eures Lebens sind, alle Zeit, immer. Morgens, mittags, abends, wenn die Kinder schreien, wenn alles durcheinander geht, wenn man sagt, was habe ich falsch gemacht, was passiert hier, was wird mit diesen Kindern? Sind das meine Kinder? Ja, es sind eure Kinder und es sind Sünder. Meine Enkel sind Sünder. Sagt die Bibel nicht. Und deswegen wollen sie ja taufen, dass Gott sich ihrer annehme, schon jetzt. Dass sie die Tür geöffnet kriegen zum Vaterherzen Gottes und dass der Heilige Geist an ihnen die neue Geburt schenkt. Denn wenn er das nicht tut, dann könnt ihr ihn aus der Kinderbibel vorlesen, stundenlang, das wird sie nicht erreichen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Freut euch, wenn ihr die Kinder auf den Schoß nehmt und sagt, wir werden jetzt mal ein Lied singen, ein Gebet sprechen, etwas aus der Bibel lesen. Freut euch, der Herr ist nah und der Herr wirkt an den Herzen der Kinder. Denn jetzt werden wir die Tabitha taufen, wie wir es auch mit der Hadassa gemacht haben. In dem festen Wissen, dass die Vollmacht, die Gott Eltern gegeben hat, auch in dieser Hinsicht hier, wenn ihr jetzt das Kind ihm hinlegt und sagt, es möge dein Kind sein. Und solange diese Kinder noch so unmündig sind, gilt euer Wille. Gilt die Entscheidung der Eltern. Irgendwann ist Tabitha dann alt genug und muss selber ihre Entscheidung treffen, aber da wollen wir jetzt noch nicht drüber nachdenken, sondern uns freuen, dass Gott uns Vollmacht gegeben hat und dass diese Vollmacht im Namen Jesu ist. Ist der Auferstandene, ist der Herr, ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und diesen Namen rufen wir gleich aus in der Taufe über Tabitha. Aber vorher singen wir, und zwar das Lied Freue dich Welt, dein König naht.